Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge zum Matthäusevangelium. Ich erinnere mich, als mir jemand Unrecht getan hatte. Da bat ich Gott, mir Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Und da, als ich so da saß und da so betete, da hat es irgendwie plötzlich Klick gemacht. Ich brauche ja keine Gerechtigkeit, ja nicht. Ich brauche Gnade. Wenn Gott mich nämlich nach meinen Fehlern und Vorzügen behandeln würde, wäre ich verloren. Nur durch seine Gnade rechtfertigt mich Gott. Das ist das zentrale Thema dieses 22. Kapitels des Matthäusevangeliums, das wir heute studieren. Dieses Kapitel beginnt mit einem Gleichnis von Jesus. Ich lese die Verse 2 bis 14. Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach: Sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere auf seinem zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. In diesem Gleichnis spricht Jesus von Rechtfertigung. Er vergleicht sie mit Hochzeitskleidern. Aber fangen wir von Anfang an. Der König ist Gott, die Hochzeit repräsentiert das Himmelreich. Das verstehen wir alle. Doch wer waren diese ersten Gäste, die der Einladung des Königs nicht gefolgt sind? Da Jesus sich an die Pharisäer wendet, besteht kein Zweifel, dass er über sie spricht. Diese Mitglieder der religiösen Elite hatten das Wort Gottes, also das Gesetz, die Psalmen und die Propheten. Sie waren daher in der besten Position, um Jesu Göttlichkeit zu erkennen und zu verkünden. Aber sie wollten in erster Linie an ihren Privilegien festhalten und nicht sich dem Wort unterordnen. Sie lehnten also nicht nur die Erlösung für sich selber ab, sondern taten auch alles, um den Menschen den Zugang zum Heil zu verwehren. Jesus sagte: Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Beachten Sie das Wörtchen sein, zu seinem Feld, zu seinem Gewerbe. Ihr eigenes Ich war ihnen das Wichtigste. Deshalb hatte die religiöse Elite ihrer Zeit auch die Propheten abgelehnt und zum Teil töten lassen. Aber der König wird schließlich die Mörder umbringen lassen und den Kreis der Gäste erweitern. Das ist genau das, was passiert ist. Gottes auserwähltes Volk lehnte Christus ab und die gute Nachricht vom Königreich verbreitete sich in der ganzen Welt. Das Gleichnis sagt uns, dass der Hochzeitssaal mit allen Arten von Menschen gefüllt ist, guten und schlechten. Die Pharisäer hatten immer geglaubt, dass diejenigen, die das Gesetz buchstabengetreu befolgten, die Gerechten waren. Das denken ja auch heute noch sehr viele Leute. Die Humanisten, die guten Menschen und alles, das reicht schon. Und hier will Jesus uns zeigen, warum das geflügelte Wort, die Guten kommen in den Himmel und die Bösen in die Hölle, falsch ist. Unsere Taten können uns nicht retten, sondern nur Gott, der uns unsere Sünden vergibt und uns ewiges Leben schenkt, wenn wir auf Christus, unseren Herrn, vertrauen. Dies ist in den Augen Gottes die einzige Rechtfertigung, die gilt. Etwas oder jemanden anders als Jesus vorzubringen, hat keinen Sinn. Jesus vergleicht es mit einem Hochzeitsgewand. Wussten Sie übrigens, dass die Gäste bei einer königlichen Hochzeit ihre Gewänder vom Hof des Königs erhielten, und zwar sogar kostenlos? So ist es auch mit unserer Rechtfertigung. Die Bibel erklärt uns, dass diese Kleider weiß sind, weil sie im Blut des für unsere Sünden geopferten Lammes gewaschen wurden. Das heißt, dass wir rein werden, wenn Jesus, der für unsere Sünden am Kreuz bezahlt hat, uns von all unseren Fehlern, auch den schwersten, gewaschen und uns alles vergeben hat. In der Johannes-Offenbarung lesen wir im 7. Kapitel die Verse 9 und 10. Das ist eine himmlische Vision. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und beim Lamm. Wenn wir versuchen, uns selbst zu rechtfertigen, wie es die Pharisäer taten, die sich selbst für das religiöse Sahnehäubchen ihrer Zeit hielten, sind wir wie jener Gast, der versuchte, in seinen eigenen Kleidern am Festmahl teilzunehmen. Dabei hatte er mit Stolz gehandelt. Er zog seine guten Werke, seinen Lebensstil, den er für richtig hielt, der Rechtfertigung vor, die der König ihm kostenlos angeboten hatte. So wurde er rausgeschmissen. Und das ist es, was Gott mit jedem tun wird, der seine Vergebung nicht annimmt, weil er meint, er brauche sie nicht. Die Schriftgelehrten verstanden das Gleichnis. Aber die Pharisäer und Herodianer, die normalerweise wie Hund und Katz waren, verbündeten sich jetzt gegen Jesus und beschlossen, ihm eine Falle zu stellen, um einen Vorwand zu finden, ihn der Rebellion gegen Rom anzuklagen. Sie schickten eine Delegation zu ihm, um ihn zu fragen, ist es erlaubt, dem Cäsar Tribut zu zahlen oder nicht? Die Falle war wirklich sehr tückisch. Mit einer bejahenden Antwort hätte Jesus den Zorn des Volkes provoziert, und mit einer verneinenden Antwort hätte er beschuldigt werden können, ein Unruhestifter zu sein, ein Volksverhetzer. Die Pharisäer waren der Meinung, dass das Zahlen von Steuern an den Kaiser gleichbedeutend damit war, ihn als König anstelle von Gott anzuerkennen. Und hier die Reaktion Jesu. Ich lese die Verse 18 bis 22. Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Da reichten sie ihm einen Denar. Und er spricht zu ihnen: Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie antworteten ihm: Des Kaisers. Da spricht er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, verwunderten sie sich, und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Indem Jesus so sprach, sagte er ihnen, dass es zwei Reiche gibt: das Reich Gottes und das Reich dieser gegenwärtigen Welt. Steuern zahlen an den Staat muss nicht heißen, dass man die Herrschaft Gottes ablehnt. Und so ist es auch für uns heute. Wir sind Gott gegenüber verantwortlich, voll. Wir sind aber auch als Bürger voll verantwortlich, als Bürger des Landes, in dem wir leben. Das eine schließt das andere nicht aus, sondern ergänzt es. Es ist unsere Pflicht als Christen, alle Steuern zu bezahlen, die uns der Staat auferlegt, unsere bürgerlichen Rechte und Pflichten nach besten Kräften auszuüben und natürlich nicht gegen das Gesetz zu verstoßen, solange es nicht dem Willen Gottes widerspricht. Das war noch nicht das Ende. Nun waren es die Sadduzäer, die ihn im Visier hatten. Ihre Frage war sinngemäß die folgende: Wenn eine Frau mehr als einmal verheiratet war, wessen Frau würde sie dann im Himmelreich sein? Jesus antwortete folgendermaßen. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist? Er spricht: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Jesu Antwort war so treffend, dass die Sadduzäer verstummten. Es waren die Pharisäer, die wieder rebellierten und einen Doktor des Gesetzes schickten, um Jesus zu fragen, welches Gesetz das wichtigste sei. Und Jesus antwortete, ich zitiere aus den Versen 37 bis 40. Und Jesus sprach zu ihnen: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Die Antwort Jesu entsprach dem, was die Pharisäer lehrten. Beim Zitieren dieser Gebote bezog sich Jesus auf das fünfte Buch Moses 6,4, das mit dem berühmten jüdischen Schma Israel beginnt, auf Deutsch: Höre Israel. Höre Israel, der Ewige, unser Gott, der Ewige ist eins. Oder auf Hebräisch: Schma Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Jeder gläubige Jude zitiert das Schma Israel morgens und abends sowie vor seinem Tod. Auf Jesu Antwort hin verstummten die Pharisäer. Aber nun war es Jesus, der etwas fragte. Und zwar: Was denkt ihr über den Christus, wessen Sohn ist er? Die anwesenden Schriftgelehrten wussten nicht, was sie sagen sollten. Matthäus berichtet: Von diesem Tag an wagte niemand mehr, ihm Fragen zu stellen. Dieser Satz bildet das Ende dieses Kapitels. Letzte Woche haben wir über den triumphalen Einzug Christi in Jerusalem gesprochen. Wir verstanden, dass er als das Lamm Gottes kommen würde, das für die Sünden der Welt geschlachtet werden würde und dass dieses Lamm geprüft und getestet werden würde, um seine Untadeligkeit sicherzustellen. Nun sehen wir, dass alle Versuche, an ihm einen Makel zu finden, gescheitert sind. Dies sind die letzten Tage Jesu vor seinem Tod am Kreuz. Schma Israel, höre Israel, auch wir müssen hinhören. Christus hat all dies für uns erlitten. Ich lade Sie ein, diese Woche das nächste Kapitel von Matthäus zu lesen, und zwar das 23. Kapitel, das wir in der nächsten Folge zusammen studieren werden. Nun verabschiede ich mich an dieser Stelle, sage Tschüss und der Herr möge Sie segnen.